sehe was, was du nicht siehst. Der Fall Rebecca.
Drogenkonsum und Zucht und Zielerei, und das ist einfach allgegenwärtig.
Wenn es mein Schwager gewesen wäre, der wäre bei mir nicht lebend rausgekommen.
Also er sagt, dass Drogenhandel an der Grenze ein tägliches Geschäft ist.
Die spekulieren da im Prinzip drauf, um dann halt irgendwie Organe zu verkaufen, Organe zu verkaufen, Organe zu verkaufen.
So, Bus 171, Arniker Weg. Jetzt ausschaut nach einem schwarzen Auto. Da drüben auf der anderen Straßenseite. Gucken wir, ob wir noch schnell rüberkommen. So. Hallo Heike, du bist die Nachbarin der Familie Reusch. Du wohnst hier genau neben den Eltern von Rebecca. Wir holen uns mal ein bisschen ab. Wie war das denn am Anfang? Also, wie hast du mitbekommen, dass Rebecca gesucht wird? Gab es da einen Brief in den Briefkasten oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, in den Briefkästen nicht, aber hier an der Tankstelle waren Flyer überall an den Läden. Ja. Auch in Alt-Rudo, ja, da waren schon Flyer dran. Das ist ja wie im Film. Wenn ich dann immer so einen Tatort sehe, da fällt einer um, hat einen Genickbruch und der andere bringt die Leiche weg. So ein Quatsch, da rufe ich die Polizei. Das ist doch festzustellen, was das ist. Ob das ein Unfall war oder ob das gewollt war.
Ja.
Also, das ist doch für mich... Vielleicht war sie von ihm schwanger, weiß ich nicht, hat ihn angebaggert, so war das ja auch möglich, ich weiß es nicht. Hm. Aber das sind so die Gedanken, die die Leute hier auch aussprechen.
Hm.
Das ist hier ist das nicht passiert.
Hm.
Also,
nee.
Ich meine, wir passen auch auf, wenn irgendwo plötzlich Licht an ist und der ist hier nicht zu Hause oder so, da guckt man schon.
Aber es bringt halt so viele Fragen mit sich, ne? Weil diese ganzen, die Aussagen, die man hört,
ja.
Der Vater zum Beispiel, der hat ja diesen Satz gesagt, zu dem Verdächtigen, sag doch die Wahrheit, ansonsten wird hier alles in die falsche Richtung gedreht.
Ja, ich denke mir, ich finde es schlimmer, unter Mordverdacht zu stehen, als wenn ich vielleicht wirklich Rauschgift gekauft habe.
Ja.
Die Gerüchteküche ist so groß, ich möchte da auch ja keine Theorie aufstellen.
Ja.
Ich finde bloß, wie gesagt, komisch, dass die Mutter ein Exklusivinterview gibt, wo man Geld für kriegt, das finde ich schon komisch. Also ich wäre, weiß ich nicht, ich hätte auch wenn es mein Schwager gewesen wäre oder der Mann meiner Tochter, den hätte ich gar nicht mehr aus dem Haus gelassen, bis der die Wahrheit gesagt hätte. Der wäre bei mir nicht lebend rausgekommen.
Ja, also Heike vermutet auch, dass Rebeccas Verschwinden etwas mit den angeblichen Drogengeschäften von Rebeccas Schwager zu tun haben könnte. Naja. Sie spekuliert eben, genau wie die anderen Nachbarn oder Menschen im Netz. Wo ist Rebecca? Rebecca Reusch wird seit dem 18. Februar 2019 vermisst. Die Medien berichten inzwischen immer weniger über sie, weil es einfach keine neuen Erkenntnisse gibt. Es ist ruhig geworden. Ja? Die Polizei sucht nicht mehr, aber reden will sie mit uns auch nicht. Aber wir wollen reden über Rebecca. Mein Name ist Steffi Fiedler und meine Freunde und Kollegen Ben und Claudi und ich haben noch so viele Fragen zu diesem Fall. Und wir suchen Antworten darauf, weil uns Rebecca einfach nicht loslässt.
Ey Leute, ich habe mich mal irgendwie gefragt, wer behauptet denn überhaupt, dass Florian was mit Drogen zu tun hat, dass er einen Drogendeal hatte, und habe das mal online recherchiert. Und tatsächlich behauptet es nur die Springerpresse. Immer nach deren Informationen sagen die sogar, dass Florian R. das der Polizei gesagt hat, dass er auf dem Weg nach Polen war, weil er halt ein Drogengeschäft dort hatte.
Dann müsste man es eigentlich gleich bezweifeln. Ne? Ich kenne jemanden bei der Bild, der arbeitet zwar da nicht in der Investigativabteilung, sondern bei der Politik, aber ich könnte ihn mal fragen, weil ich würde gerne wissen, woher haben die das? Diese Info, wenn nur die Springerpresse diese Info hat, die Polizei bestätigt es nicht, dass der Florian das jemals gesagt hat, dann würde ich es erstmal anzweifeln oder zumindest hinterfragen. Ich gehe dem auf jeden Fall mal nach. Wir brauchen eine Bestätigung von irgendeiner offiziellen Stelle. Hat das wirklich was mit den Drogen zu tun oder sind das zwei verschiedene Schuhe?
Und dann ist ja die nächste Frage, die sich stellt, auch, was hat das Verschwinden mit Rebecca letztlich mit dieser Geschichte mit den Drogen zu tun? Na?
Als ich recherchiert habe wegen diesem Polen, der gesagt hat, er hat sie in Krakau gesehen, da ist das Wort Faustpfand gefallen. Das heißt, es gibt wohl das Verfahren, oder es passiert ganz oft, dass Leute, die eben in so ein Drogenmilieu verwickelt sind, Menschen als Pfand abgeben, wenn sie jetzt ihre Sachen nicht zahlen können oder wenn das scheinbar eine Möglichkeit ist. Dann geht das eher in Richtung Prostitution sogar. Also vielleicht ist Rebecca als Pfand über die Grenze gebracht worden.
Verstehe ich es richtig? Bedeutet, keine Ahnung, Florian hat irgendwie Drogen bekommen in Polen, die soll er halt in Deutschland verticken. Und bevor er irgendwie die Kohle rüberschafft nach Polen zu dem Dealer, der ihm quasi die Drogen gegeben hat, hält der Rebecca so lange fest als Pfand.
Ja.
Ich finde das eine krasse Geschichte, wenn das mit Faustpfand zu tun hätte. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber umso interessanter ist es, der Sache ja mal nachzugehen.
Also ich habe auf jeden Fall eine Freundin, die ursprünglich aus Polen kommt. Und ich weiß, dass in ihrer Familie auch Polizisten sind. Ich kann auf jeden Fall mal versuchen, die zu fragen, ob die irgendwie einen Kontakt herstellen kann, ob das in Polen irgendwie bekannt ist, dass da Mädchen über die Grenze irgendwie geschmuggelt werden, als Pfand dagelassen werden, wie es überhaupt so mit den Drogengeschäften aussieht. Vielleicht kriegt da ein paar Infos irgendwo her.
Ja.
Ich finde das eine gute Sache. Wir könnten auch mal gucken, die Polizei spricht ja hier in Berlin nicht so gern mit uns, das wisst ihr. Aber wir könnten mal generell beim LKA nachfragen, zum Beispiel, ob ihnen solche Fälle bekannt sind, dass junge Frauen eben für oder wegen solcher Drogengeschäfte auch ins Ausland verschleppt werden oder ähnliches.
Ja. Ich würde mich mal in die Drogenszene aufmachen. Mal gucken, ob ich jemanden finde, der aus dem Milieu kommt, der uns sagt, ob er von sowas mal gehört hat, ob er sowas mal erlebt hat, ob sowas wirklich gibt. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Bestätigung von den ganzen Gerüchten, die wir bis jetzt aus verschiedenen Ecken gehört haben.
Also meinst du einen richtigen Drogendealer?
Ja.
So war also der Plan. Jeder von uns hatte eine Aufgabe. Und Ben, die wohl krasseste. Ehrlich gesagt war ich etwas beunruhigt, dass sich Ben auf die Suche nach Kontakten in die Drogenszene begeben will, um dort jemanden zu finden, der auf der anderen Seite unseres Rechtssystems steht. Aber es war eben auch die einzige Möglichkeit, mehr über dieses Milieu zu erfahren und herauszufinden, was an den Gerüchten um Rebeccas Schwager und dem Drogendeal dran ist. Ich machte mich auf die Suche nach jemandem vom LKA, der mit uns sprechen würde. Und Claudi war die Erste, die mit neuen Informationen kam. Sie traf sich schon am nächsten Tag mit ihrer Freundin aus Polen.
Caro, magst du deinen Onkel aus Polen mal fragen, wie und vor allen Dingen auch, ob es viele Drogengeschäfte zwischen Deutschland und Polen gibt? Denn es gibt ja immer noch die Theorie, dass Rebeccas Schwager Florian am Tag ihres Verschwindens einen Drogendeal in Polen hatte.
Mhm. A powiedz mi, jak wygląda sprawa z handlem narkotyków na granicy, z przemytem narkotyków na granicy? Dużo tam się dzieje, czy w sumie nie za bardzo?
Na granicy polsko-niemieckiej handel narkotykami jest na porządku dziennym.
Der Drogenhandel an der Grenze ist ein tägliches Geschäft. Die Polizei hat damit viel zu tun. Selbst direkt zwar nicht, aber intern bekommen die das mit. Also da ist sehr, sehr viel los, was die Drogen an der Grenze angeht.
Okay. Jetzt wäre vielleicht noch spannend zu wissen von ihm, ob er auch von Menschenhandel von Deutschland nach Polen weiß. Gibt es sowas? Es könnte nämlich sein, dass Rebecca als menschlicher Pfand für einen Drogendeal eingesetzt wurde.
Bo jest teraz taka teoria, że wzięli Rebekę jako Pfand do Polski, czyli że zamienili ją na narkotyki i ona teraz ma być w Polsce. Jak wygląda handel ludźmi na granicy? Czy są takie sprawy, że z Niemiec do Polski biorą dziewczyny i zamieniają na narkotyki?
Niecodziennie słyszy się o dramatach kobiet, które
diese dramatischen Geschichten von Frauen, die als Opfer oder Pfand von Drogenhandel benutzt werden. Das ist jetzt nicht alltäglich. Es kommt aber oft vor, dass junge Russinnen oder Mädchen aus der Ukraine über Polen nach Deutschland verschleppt und zwangsprostituiert werden. Aber umgekehrt ist es eigentlich nicht der Fall.
Okay, also Menschenschmuggel ist der polnischen Polizei bekannt. Aber offenbar nur aus Osteuropa in Richtung Deutschland und nicht umgekehrt. Also von Deutschland Richtung Polen, so wie wir und auch viele andere es im Fall Rebecca vermutet haben, dass sie möglicherweise über die Grenze gebracht wurde. Nach dem Gespräch mit dem polnischen Polizisten vergingen ein paar Tage.
Ich hatte in dieser Zeit mehrere Kriminalbeamte und auch ehemalige angeschrieben, um mehr über Menschenhandel und unfreiwillige Prostitution zu erfahren. Unter anderem auch Bärbel Kannemann. Bärbel Kannemann war über 40 Jahre Kriminalhauptkommissarin in Deutschland und ist sehr vertraut mit dem Thema Menschenhandel, Verschleppung von jungen Frauen und Prostitution. Und weil Prostitution und Drogenhandel oft ineinander greifen, war Bärbel Kannemann für uns eine wichtige Ansprechpartnerin. Leider wollte sie sich nicht persönlich äußern. Sie sei jetzt im Ruhestand. Aber dann schrieb sie uns doch eine E-Mail.
Hallo Frau Fiedler. Ja, junge Mädchen aus Berlin werden nach Polen gebracht zum Ackern. Manche müssen Monate dort arbeiten. Auch Mädchen vom Kinderstrich. Kontakte sollen zum Beispiel über einschlägige Internetseiten entstanden sein oder über sogenannte Lover Girls. Meine Informantin ist glaubwürdig, sie würde aber nie reden. Viele Grüße, Bärbel Kannemann.
Also werden doch junge Frauen Richtung Polen verschleppt. Die Information aus dieser Mail war krass. Und wir hätten gern mehr gewusst. Aber auch Bärbel Kannemann war erstmal nicht bereit, mehr zu sagen. Mit uns will eben kaum einer sprechen zum Fall Rebecca. Auch bei der Bild hatte Ben wenig Glück. Da haben wir angefragt, woher denn die Info mit dem Drogendeal des Schwagers eigentlich kommt. Auch da tat man sich schwer mit Auskunft. Aber eine Info haben wir dann doch bekommen.
Also passt auf, ich war gerade am Telefon mit meinem Kumpel von der Bild. Der arbeitet zwar selber nicht in dieser Investigativredaktion, dieser Redaktion, die sich mit dem Rebecca-Fall beschäftigt hat, aber er kennt Leute da und kann versichern, dass die Quellen, was diese Drogengerüchte angeht, die Bild ja im Endeffekt alleine ins Leben gerufen hat, seriös sind. Die haben ja teilweise sogar noch mit Florian selbst gesprochen, mit der Familie gesprochen, als das alles so angefangen hat. Ins Mikrofon will er mir das zwar nicht sagen, weil er über Kollegen reden ein bisschen schwierig findet. Aber soweit kann das mir auf jeden Fall bestätigen.
Ja, und der Kontakt ist offenbar glaubhaft. Also gehen wir davon aus, dass tatsächlich irgendetwas dran ist an den Drogengerüchten von Rebeccas Schwager Florian. Auch wenn es uns Bens Kontaktmann nicht persönlich ins Mikrofon sagen möchte. Aber das will kaum einer im Fall Rebecca. Umso überraschter sind wir, als Ben tatsächlich ein paar Tage später einen ehemaligen Drogendealer an Land zieht. Dominik Forster, ja, wir dürfen sogar seinen Namen nennen, ein Ex-Junkie, der lange Zeit mit Crystal Meth und Co. gedealt hat und dafür auch viele Jahre im Knast saß. Er ist bereit, uns mehr übers Milieu zu erzählen. Und das, was er uns sagt, das macht uns alle sprachlos.
Okay, dann brauche ich jetzt nur die Nummer. Dominik.
Hallo.
Ja, hallo Dominik, hier ist der Ben. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für das kleine Telefoninterview. Wir haben einige Fragen, die aufgekommen sind, während wir im Rebecca-Fall recherchieren. Und finde es toll, dass du da mit uns sprechen willst.
Ach, gern.
Du hast ja selber eine Drogenvergangenheit. Was war das für eine Zeit?
Ich habe mit 17 angefangen, Drogen zu nehmen. Mhm. Und saß dann mit 21 im Hochsicherheitsjugendknast für 912 Tage. Danach, also ich wurde verurteilt wegen 1,5 Kilo Speed. Danach war ich obdachlos mit 23.000 Euro Schuld, Privatinsolvenz, psychischen Krankheiten und kaputten Organen. Hab 6 Jahre Therapie gemacht und jetzt gehe ich seit 3 Jahren, oder eigentlich seit 6 Jahren an Schulen, aber seit 3 Jahren bin ich jetzt quasi selbstständig und bin in Deutschland und Österreich unterwegs.
Okay, das klingt nach einem krassen Lebenslauf.
Hätte ich aber nicht geschafft, wenn mir nicht geholfen worden wäre. Hm. Also ich bin, und das ist Fakt, einfach nur am Leben, weil ich von einem Sozialarbeiter gerettet worden bin. Wäre der nicht zur richtigen Zeit da gewesen, dann hätte ich es einfach nicht geschafft. Weil diese Suchtproblematik, die ist so unfassbar stark, dass du da alleine ganz, ganz schwer wieder rauskommst. Es ist einfach ein unfassbarer Kampf. Genau, und deswegen will ich jetzt einfach mein Wissen weitergeben und vor allem das weitergeben in Schulen, weil da halt einfach am meisten passiert zwischen 13 und 16.
Okay, was heißt das, dass da am meisten passiert? ziemlich zwiespältige Aussagen bekommen von verschiedenen Ecken. Also eine ehemalige Kriminalhauptkommissarin hat uns gesagt, dass es Menschenhandel heute noch gibt und dass das dann oft mit eben jungen Teenager-Mädchen zu tun hat, die dann auch gerne in Richtung Prostitution geschickt werden.
Also da auch Prostitution ist, also dieser Menschenhandel, der ist extrem heftig. Und vor allem gibt es diesen Menschenhandel, dass ja auch immer viele so abtun und sich denken, naja, jetzt in der heutigen Zeit gibt es doch keinen Menschenhandel mehr.
Ja, genau.
Und zwar mehr als jemals zuvor. Frauen oder allgemein Prostitution, das ist einfach nur noch eine Sache, das ist einfach nur noch ein Gut. Im Gefängnis, auch im Jugendvollzug, habe ich einen 20-jährigen Typen kennengelernt, der mir erzählt hat, dass er 5.000 Euro für jede verschleppte Kinderseele bekommen hat. Also da ist ein Diskus rein, hat die dann, die Auserwählten, jetzt dann mit GBL betäubt und die dann quasi irgendwo abgeliefert, hat dann dafür 5.000 Euro bekommen und diese Menschen oder diese Frauen im größten Teil weltweit verschifft. Einzige Katastrophe.
Okay, krass. Okay. Im Fall Rebecca war es ja dann so, dass es einen Tipp gab aus Polen. Ein Pole soll sie in Krakau gesehen haben, an der Hand eines anderen Mannes durch ein Einkaufscenter laufend. In dem Zusammenhang haben wir dann den Begriff Faustpfand gehört zum ersten Mal. Das heißt, dass, so wie wir es verstehen, Menschen für Drogen gehandelt werden oder im Austausch gehandelt werden. Faustpfand, sagt dir das was? Hast du sowas schon mal gehört?
Also so absurd es auch klingen mag, ich habe, also gehört habe ich davon schon und im Gefängnis habe ich auch mit Leuten in der Zelle oder auf dem Gang gesessen, die sowas eben gemacht haben oder angeboten haben. Sowas ist leider gängig.
Was genau passiert da? Erklär mal, aber wir haben das immer nur so stückweise gehört.
Ja, also so im Allgemeinen kann man sagen, also die ich jetzt kennengelernt habe, fangen wir so an, das waren Menschen, die Crystal verkauft haben. Und die haben quasi das Kilo Crystal für 50.000 Euro verkauft. Also du musstest, wenn du das haben wolltest, und die haben auch keine kleineren Mengen verkauft, 50.000 Euro aufbringen.
Okay.
Und 50.000 Euro ist halt sehr viel Geld.
So. Ja.
Und wenn man Drogen verkauft, dann sollte man selber keine Drogen nehmen. Das ist so ein, ja, also es wäre einfach sinnvoll, ne, wenn man das mal sachlich sieht und da so eine kriminelle Tätigkeit vorhat, dann sollte man dabei bei klarem Verstand sein.
Klar.
Jetzt ist das aber ganz oft nicht der Fall und die Leute biegen sich halt mit allen möglichen weg. Das war auch bei mir so. Ich persönlich habe selber, das war mein bester Kunde, ich habe die Hälfte von meinem Stoff selber geschnuppt und versenkt und habe mich halt gefühlt wie der King. Und Koks, Crystal und Speed macht ja eben mit dir, dass du glaubst, du hast alles unter Kontrolle. Also diese Droge ruft ja dein Selbstbewusstsein hervor. Diese Droge pusht dich so, dass du selber glaubst, du hast absolut alles unter Kontrolle.
Ja.
So. Und wenn man jetzt keine 50.000 Euro hat für ein Kilo Crystal, und Crystal ist wirklich eine absolute Todesdroge, wenn man jetzt kein Geld dafür hat, selber aber die ganze Zeit auf Crystal ist, dann kommt irgendwann der Gedanke, dass man sagt, naja, dann lasse ich halt einfach ein menschliches Pfand da. So, und diese Leute, die ich kennengelernt habe, die haben das halt angeboten. Die haben gesagt, du kannst ein menschliches Pfand da lassen. Du sagst uns genau, wie lange du brauchst, um ein Kilo zu verkaufen, bis du das Geld hast. Dann kommst du, gibst uns das Geld und wir lassen die Person dann quasi wieder frei. Wenn das nicht in der Zeit erfolgt, dann wird die Person halt einfach umgebracht und dann irgendwie Organe verkauft oder sonst irgendwas. Also klingt alles wie aus so einem Film und ziemlich absurd. Aber die Leute, die mir das erzählt haben, die haben das so souverän, ist jetzt wahrscheinlich das falsche Wort, aber die haben das so überzeugend rübergebracht, dass ich da nicht gezweifelt habe. Und dann ist es halt so, also ein Kilo Crystal ist eine unfassbare Menge. Und wenn man jetzt so ein Kleindealer ist, dann brauchst du dafür Ewigkeiten, vorausgesetzt, du schnupfst nicht alles irgendwie selber. Und ein Kilo Crystal in einer Woche verkaufen ist also fast unmöglich. Während man aber drauf ist, ist man der Überzeugung, dass man es locker schafft. Und diese Leute, die das anbieten mit dem Pfand, die spekulieren da im Prinzip drauf, dass sie das dicht schaffen, und dann, um dann halt irgendwie Organe zu verkaufen oder die Menschen in die Prostitution. Also es gibt da unfassbare Abgründe. Und auch von diesen ganzen Storys, die ich da mal mitbekommen habe, habe ich heute nach 9 Jahren Clean-Zeit auch immer noch Paranoia-Filme. Weil das sind so Dinge, die man halt irgendwie aus dem Fernsehen kennt oder im Film. Oder dann denkt man sich, boah, das ist jetzt aber schon irgendwie übertrieben, aber spannend. Und ich habe ja diese ganzen Psychopathen kennengelernt. Also deswegen habe ich heute echt immer noch Paranoia-Filme.
Also ganz ehrlich, ich habe ja wirklich mit viel gerechnet. Wir haben ja diese Theorie mit dem Faustpfand schon eine ganze Weile, aber ehrlich gesagt habe ich nie so richtig dran geglaubt. Und das jetzt aber nochmal bestätigt zu bekommen, das muss ich erstmal verdauen.
Man will gar nicht so richtig dran glauben, ne, an sowas. Und wenn man es auf einmal hört, wie einer sagt, ich kenne solche Leute, die sowas machen.
Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass, eigentlich will ich es mir ja nicht vorstellen, aber mir vorstelle, dass so jemand wie Rebeccas Mutter das jetzt hört oder ich vielleicht selber als Angehörige oder Betroffene so weit hören würde, wenn mein Kind weg ist. Ich glaube, ich kann nicht beschreiben, wie es einem da gehen muss. Unfassbar, wirklich. Ich bin extrem geschockt.
Aber ganz ehrlich, selbst wenn man, glaube ich, keine Kinder hat, also das, was wir gerade gehört haben von Dominik, ist so krass, dass es da um Organhandel eventuell geht, deswegen Mädchen verschleppt werden. Frage ist, bisher haben wir halt die Kriminalhauptkommissarin Bärbel Kannemann, die uns ja per Mail bestätigt hat, dass irgendwie Mädchen halt aus Berlin nach Polen verschleppt werden. Und halt jetzt quasi der Telefonat halt mit dem ehemaligen Drogendealer Dominik. Aber die Frage ist ja für uns jetzt irgendwie, was machen wir draus, wie machen wir weiter?
Ja, wir müssen an die Polizei ran. Wir müssen die Polizei fragen, wie die mit sowas umgeht, mit solchen Spuren. Ein LKA sprechen, Berlin und Brandenburg, und fragen, wie die das verfolgen. Da werden Mädels umgebracht für ihre Organe, nur weil irgendein Drogenjunkie glaubt, Crystal Meth verkaufen zu können. Was macht die Polizei in solchen Fällen?
Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Fall Rebecca. Jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer und Instagram. Eine Produktion des Medienzentrum Berlin mit Stefanie Fiedler, Recherche und Redaktion. Benjamin Kloß, Reporter und Redaktion. Claudia Hampel, Redaktion und Recherche. Und Thorsten Kober, Produktion.